herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und diese Sonderausgabe von 040 Hamburg streng vertraulich ist zum Tag des Lokaljournalismus am 5. Mai 2026 erschienen. Zu diesem Tag habe ich mit einem Dutzend Bürgermeister und Bürgermeisterinnen kleiner und größerer Städte rund um Hamburg gesprochen, um mal zu erfahren, wie das eigentlich ist, wenn man Politik da macht, wo Politik wirklich auf Wirklichkeit trifft, wie es ist, die Entscheidung aus Berlin umsetzen zu müssen, die Entscheidung aus den Hauptstädten umsetzen zu müssen, wie sich diese Menschen fühlen, ob sie sich gesehen fühlen, ob sie sich von den Medien vernünftig behandelt fühlen und so weiter und so fort. Es sind 12 wunderbare Gespräche geworden, die einen tiefen Blick in die Lebenswirklichkeit von Städten, in die Lebenswirklichkeit unserer Gesellschaft und unserer Demokratie ermöglichen. Und ich wünsche Ihnen und euch viel Spaß dabei. Los geht's, 12 Gespräche. In dieser Folge habe ich zu Gast
Thomas Förste, 56 Jahre alt, Bürgermeister von Pinneberg.
Lieber Herr Förste, schön, dass Sie heute hier sind. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch deshalb, weil ich ganz gespannt bin, wie das bei Ihnen war, wie Sie Bürgermeister von Pinneberg geworden sind. Und erstmal wollen wir ganz am Anfang mit etwas aufräumen, was ja gerade die hochnäsigen Hamburger, darf ich das jetzt mal so sagen, immer irgendwie, als jemand, der auch im Kreis Pinneberg lebt, kriege ich es nicht, aber ich finde es oft ungerecht, können Sie mir einmal kurz erklären, was ist das Problem, was die Hamburger insbesondere mit Pinneberg haben? Es gibt ja noch andere Städte im Kreis Pinneberg, da ist es nicht ganz so ausgeprägt. Wedel wird eigentlich sozusagen als die Verlängerung von Blankenese gefeiert, Halstenbeck ist eigentlich Hamburg. Bei Elmshorn ist es wieder anders, Ihr Kollege, Herr Sachse, wird auch noch hier sein. Was ist dieses Komische, dass die Hamburger sich immer über Pinneberg, PI, Provinzidiot, so lustig machen, teilweise echauffieren, wo ich wetten würde, dass die meisten, die sich über Pinneberg lustig machen, niemals in Pinneberg waren?
Naja, also ich glaube, es ist nicht ganz ungewöhnlich, dass es so eine Art Feindschaft zwischen zwei Kommunen gibt. Und wenn wir so ein Verhältnis haben wie, ich sag mal, Köln und Düsseldorf, dann ist es natürlich auch lustig. Aber mir ist natürlich auch klar, dass Pinneberg da die kleine Schwester ist. Ich glaube, es gibt tatsächlich eine historische Begründung für diese Geschichte. Und zwar, weil Pinneberg lange Jahre ein Sehnsuchtsort für die Hamburger. Und zwar, als die Eisenbahn damals 19. bis 20. Jahrhundert dann gebaut wurde, war es plötzlich ganz einfach für die Hamburger, nach Pinneberg zu kommen oder ins Umland. Und die haben da ihre Sommerfrische genossen. Und wir hatten jede Menge Ausflugslokale, wir hatten auch ein Schwimmbad und da sind die Hamburger tatsächlich gekommen und haben die Zeit bei uns genossen und natürlich war für die, ja, vielleicht dann tatsächlich doch ein bisschen hochnäsigen Pfeffersäcke damals das Gefühl da, wir fahren aufs Land und da ist dann die Provinz und da sind die Leute dann vielleicht anders als wir hier und ich kann mir vorstellen, dass es daher kommt, dass man heute immer noch das pflegt, aber eigentlich glaube ich, machen wir das alle jetzt liebevoll inzwischen und pflegen so ein bisschen dieses Image und ich glaube, damit können wir alle ganz gut leben.
Und Sie wollten ja anscheinend nach Pinneberg, sonst hätten Sie sich nicht darum bemüht, Bürgermeister zu werden. In dieser Podcast-Reihe, wo ich mit 12 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern rund um Hamburg darüber spreche, wie es ist, sprechen wir am Anfang immer, und das ist echt interessant, wie man eigentlich Bürgermeister wird. Weil das ist ja nicht etwas, was man sich vornimmt nach dem Studium oder nach dem Schulabschluss, sondern das ergibt sich so, würden Sie auch sagen, das hat sich auch bei Ihnen so ergeben am Ende?
Ja, definitiv hat sich das bei mir ergeben. Ich bin schon früh, naja, so früh vielleicht auch nicht, aber mit 28, 29 in die Verwaltung gekommen. Mhm. Ich habe ja Sozialpädagogik studiert, war dann im Jugendamt, habe letztendlich jede Hierarchieebene, wenn man das so sagen darf, von der Sachbearbeitung bis später dann zur Fachbereichsleitung erlebt und habe dort gearbeitet und habe, wie gesagt, dann auch Verwaltung von der Pike auf gelernt. Und dann war irgendwann für mich die Frage, was will ich denn als nächstes machen? Mhm. Und da dachte ich, auch nochmal eine Verwaltung leiten, das wäre eine spannende Sache, nochmal richtig gestalten und zwar nicht auf Ebene des Kreises. Ich war ja zuletzt im Kreis Rendsburg-Eckernförde unterwegs, sondern in der Stadt, wo man direkt mit den Menschen im Kontakt ist, wo man direkt auch etwas bewirken kann und wo man ja eine Entwicklung mit begleiten kann. Und dann gab es die Möglichkeit, das in Pinneberg zu tun. Und ich habe von meiner Biografie her auch eine Verbindung zu Pinneberg. Ich bin in Kiel aufgewachsen, habe aber auch viele Jahre im Kreis gelebt und gearbeitet, auch in der Stadt selbst. Und insofern war das für mich auch ein reizvoller Bogen zu sagen, dann gehe ich nach Pinneberg. Wie gesagt, kannte die Stadt ein bisschen und habe mich über die Gelegenheit gefreut. Und das war dann natürlich eine spannende Herausforderung, in einem Wahlkampf dann auch zu überzeugen, weil ich auch verstehen konnte, dass der ein oder andere mich vielleicht auch angeguckt hat und gesagt hat, jetzt kommt er aus Kiel nach Pinneberg, der will ja nur auf die Karriereleiter und das nicht so ist. Ich glaube, davon konnte ich inzwischen überzeugen und jetzt freue ich mich, dass ich diese Rolle haben darf und bin ja jetzt inzwischen im dritten Jahr im Amt.
Sie haben gesagt, ergibt sich die Gelegenheit. Wie ergibt sich so eine Gelegenheit? Da denkt man sofort, irgendwie die Partei fragt so und so, aber Sie sind in keiner Partei.
Ich bin tatsächlich parteilos und die Gelegenheit ergab sich, weil tatsächlich ein Freund von mir, der tatsächlich auch in der SPD ist, sagte, die SPD sucht jemanden und dann bin ich tatsächlich zur SPD hingegangen, habe mich vorgestellt und habe gesagt, mir ist schon auch wichtig, als parteiloser Kandidat hier anzutreten, weil ich der Meinung bin, dass ein Verwaltungschef, ein Bürgermeister, ein Verwaltungschef ist, der mit allen, insbesondere Parteien der Ratsversammlung zusammenarbeiten muss und will. Denn die Ratsversammlung, die Politik ist letztendlich diejenige, die auch entscheidet, in welche Richtung eine Stadt sich entwickelt. Und das hat die SPD überzeugt. Und dann haben die mich gemeinsam mit der FDP ins Rennen geschickt. Und das hat dann, wie ich mich freue, sagen zu können, geklappt. Und was mich noch mehr freut, ist, dass inzwischen alle Parteien, die die Zukunft und die Geschicke in Pinneberg gestalten, gut mit mir zusammenarbeiten und ich gut und vertrauensvoll mit allen Politikern zusammenarbeite. Das ist, glaube ich, ein tolles Fund. Es war nicht immer so. Es gab auch Unruhe in Pinneberg und da ist jetzt Ruhe eingekehrt und das ist eine tolle Entwicklung gewesen.
Gab es niemanden aus Pinneberg, der das machen wollte? Weil das hätte ja nahegelegen. Also wenn ich jetzt SPD bin, hätte ich gesagt, Mensch, also am schönsten wäre, wenn es ein Genosse wäre, also ein Parteimitglied und jemand, der in Pinneberg eh schon ist. Gab es niemanden?
Ja, in der Tat waren wir zu fünft und vier davon waren entweder in der Pinneberger Stadtverwaltung tätig oder auch in Pinneberg wohnhaft.
Das ist klar, aber nicht niemanden, die SPD hatte niemanden.
Niemanden, von dem sie überzeugt war.
Okay,
im Vergleich, ich konnte von mir überzeugen und das war dann natürlich schön, weil es ist gut, wenn man in einer Stadt beheimatet ist und die Stadt gut kennt. Mhm. Ich hatte die Haltung zu sagen, es ist aber auch gut, wenn man von außen kommt und wenn man mit den Menschen ins Gespräch geht, wenn man neugierig ist, zu erfahren, was dort in der Stadt wichtig ist und dann vielleicht mal mit einem frischen Blick drauf guckt. Und das hat dann am Ende überzeugt.
Wie wichtig war es den Menschen, dass Sie, glaube ich, relativ früh gesagt haben, ich ziehe dann auch nach Pinneberg? Wobei nur Sie sind nach Pinneberg, die Familie nicht. Oder?
Genau, das war ein wichtiges Thema. Okay. Also ich hatte es ja eingangs schon gesagt, dass der eine oder die andere vielleicht geguckt hat und gesagt hat, naja, ist Pinneberg für ihn nur ein Sprungbrett? Und dann wurde das im Wahlkampf auch gefragt, ziehst du denn nach Pinneberg? Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht. In dem Moment, wo ich gewählt war, habe ich mir dort eine Wohnung gesucht und wohne seit, was ist denn das, Dezember 24, glaube ich.
Aber sind dann letztendlich, der Hauptwohnsitz ist Kiel nach wie vor. Also sind am Wochenende in Kiel.
Ja, das kann man gar nicht so leicht sagen. Also in der Tat habe ich jetzt zwei Heimaten, wie ich so gerne sage. Ich bin überwiegend in Pinneberg. Das ergibt sich einfach. Der Tag geht von 8 bis 8 und dann abends noch nach Hause zu fahren ist schwierig. Und der Plan, dass die Familie nach Pinneberg zieht, besteht in Teilen immer noch. Warum in Teilen? Die Mädels sind 17 und 19. Die haben andere Pläne, als nochmal umzuziehen. Mit meiner Frau bin ich darüber im Gespräch. Wenn die Kinder dann ausgezogen sind, dann werden wir sicherlich da auch eine andere Lösung finden, weil auf Dauer ist es nichts, aber für mich ist klar, dass Pinneberg jetzt für die nächsten Jahre auch meine Heimat ist und dass ich mich freue, da als Bürgermeister auch eine Rolle spielen zu dürfen.
Sie sagen, dass von 8 bis 8, 12-Stunden-Tage scheinen normal zu sein. Ich fand es jetzt interessant. Ich habe relativ früh angefangen, bei den Bürgermeistern und Bürgermeistern anzufragen und wollte ja nur ungefähr eine Stunde ihrer Zeit haben. Und es war zum Teil sehr schwierig. Also es war zum Teil, darf ich das sagen, schwieriger mit den Bürgermeistern und Bürgermeistern einen Termin zu kriegen, als früher mit Olaf Scholz oder jetzt gerade letzte Woche war da Christian Lindner, den Termin mussten wir einmal verschieben, aber zwei Wochen später kam er dann doch. Also unglaublich schwer und teilweise, also es war ja so ein Zeitraum von 5 Wochen, wo man Termine hätte machen können, 6 Wochen, wo dann eine Kollegin sagte, ich kann nur diesen einen Tag, diese eine Stunde, ist das jetzt irgendwie... hat das mit der Priorisierung zu tun, so nach dem Motto, oh Gott, also jetzt können die noch bei dem Heiler da vorbeikommen oder ist es einfach, weil die Terminkalender wirklich so unfassbar dicht sind, schon über Wochen und Monate im Voraus?
Ja, Sie sagen es. Und das ist auch etwas, was den Reiz dieser Tätigkeit ausmacht. Also ein Tag wird nicht langweilig und ein Tag ist nicht wie der andere. Es geht Schlag auf Schlag und mein Kalender ist für 3-4 Wochen voraus immer ausgebucht. Und ich kann natürlich ein bisschen spitzfindig sagen, im Vergleich zu Scholz-Lindner haben wir auch richtig was zu tun. Und arbeiten natürlich dann auch in unserer Stadt und für unsere Menschen intensiv und fleißig. Und ich hatte gerade gesagt, von 8 bis 8. Und es kann natürlich auch durchaus noch mal länger dauern, je nachdem, wie die Sitzungen sind. Und mitunter trifft man sich ja dann auch mit Menschen aus der Stadt am Abend, um ja da auch im Gespräch zu bleiben, weil das Netzwerken gehört natürlich auch dazu.
Interessant, dass Sie das sagen. Ich habe vorher mit ein paar Spitzenpolitikern auf Landesebene und Bundesebene gesprochen und habe gesagt, ich spreche jetzt mit diesen ganzen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Würdet ihr gern mit denen tauschen? Da war so, ja, nee, eigentlich nicht. Umgekehrt genauso. Würden Sie auch nicht gern mit denen tauschen?
Darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht. Ich hatte ja auch gesagt, was mir an meiner Tätigkeit gefällt, ist, dass ich im direkten Kontakt auch mit den Menschen sein kann, dass ich auch spüre, was in meiner Stadt sich entwickelt. Wir haben eine Stadt mit einer tollen Größe, 45.000 Einwohner. Das ist schon eine Mittelstadt, die auch als Stadt sehr gut funktioniert, aber gleichzeitig auch nicht zu groß ist, als dass man sich nicht auch gelegentlich über den Weg läuft und miteinander im Gespräch sein kann. Und ich glaube, wir machen, alle Bürgermeister und Bürgermeister machen da auch einen intensiven Job und einen fleißigen Job und achten vielleicht auch mehr darauf, dass wir ja an unserer Arbeit vorankommen, dass wir für unsere Stadt was tun und nicht so sehr, ob das PA funktioniert, ob die Öffentlichkeitsarbeit funktioniert. Das mag auf anderen Ebenen in der Politik anders sein. Ich persönlich mache mir auch keine Gedanken darüber, ob ich nochmal wiedergewählt werden, ob ich wiedergewählt werden soll oder nicht, sondern ich mache mir Gedanken darüber, was jetzt das Richtige ist. Und möglicherweise ist das auch einer der Gründe, weshalb es gar nicht so leicht war, einen Termin zu finden. Kalender sind voll und die Prioritäten müssen natürlich auch richtig gesetzt werden.
Hilft es Ihnen dabei, dass Sie eben keiner Partei angehören? Das heißt sozusagen, immer wenn es dann die SPD oder die CDU oder die Grünen auf Landesebene, Bundesebene irgendwas machen, was den Menschen nicht gefällt, das betrifft Sie dann gar nicht. Also Sie können auf jeden Fall erstmal dafür nicht mitverantwortlich gemacht werden.
Also erstmal meinen ganz großen Respekt für alle, die in der kommunalen Politik unterwegs sind und auch an alle Mitglieder unserer Ratsversammlung. Wir haben eine tolle Ratsversammlung mit 5 verschiedenen Parteien, die alle in ihrem Profil und mit ihren Ausrichtungen intensiv arbeiten, aber gleichzeitig auch immer auf dem Weg sind nach einem Kompromiss, um unsere Stadt voranzubringen. Und das, was dort auf der Bundesebene passiert, das betrifft uns natürlich auf der einen Seite direkt, aber auf der kommunalen Ebene geht es immer darum, Lösungen für die Stadt zu finden. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche, was unsere Parteien auch auszeichnet. Aber natürlich ist es für mich auch gut und das macht mich auch glaubwürdiger, glaube ich, dass ich parteilos bin und deswegen auch mit allen gut zusammenarbeiten kann. Also insofern, ja, ich kann auch sagen, dass auf der Bundesebene, da kann ich ja nun auch nichts für, aber ich muss dafür sorgen, dass meine Verwaltung damit dann auch gut umgehen kann.
Sie sagen, dass Sie mit allen gut zurechtkommen und da werden jetzt schon viele zucken und sagen, wie, er kommt auch mit der AfD gut zurecht?
Ja, die haben wir zum Glück ja nicht bei uns in der Ratsversammlung.
So, die ist nicht da, ne?
Ja.
Wenn sie da wäre?
Wäre eine Herausforderung für mich, weil auf der einen Seite müssen wir als Verwaltung, die sich demokratisch versteht, mit der Ratsversammlung gut zusammenarbeiten. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist die AfD eine gefährliche Herausforderung für unser Land und deswegen müsste man sehen, wie man das gut bewältigt. Ich bin froh, dass ich diese Herausforderung nicht habe.
Warum sind die ausgerechnet in Pinneberg nicht in der Ratsversammlung?
Ich glaube, weil auch gute Kommunalpolitik gemacht wird und deswegen der Bedarf bisher noch nicht bestand. Natürlich weiß man nicht, was in Zukunft passiert. Ob nicht doch irgendwann jemand auf die Idee kommt zu sagen, die AfD zu wählen, ist eine gute Idee. Ich kann es nur hoffen, dass nicht. Denn was aus meiner Sicht viel zu wenig hervorgehoben wird, man spricht ja über Brandmauern, dies, das, anderes, aber was viel zu wenig hervorgehoben wird, ist, dass wir jetzt so viele Beispiele inzwischen haben, wie gut, in Anführungszeichen, diese populistische, nationalistische Politik funktioniert. Ausgehend von Großbritannien, die aus der EU durch so einen Kurs ausgetreten sind und jetzt erhebliche wirtschaftliche Schwierigkeiten haben. Wir sehen nach Ungarn, 16 Jahre in Anführungszeichen AfD-Politik hat das Land dahin gebracht, wo es jetzt steht. Die USA nimmt auch keiner mehr ernst, außer dass man die unberechenbare Politik von Trump sieht. Aber das ist eben das, was uns möglicherweise droht, wenn wir mit Populisten arbeiten und nicht mit Pragmatikern.
Pragmatiker ist ein gutes Stichwort. Wie pragmatisch finden Sie denn die Politik, die gerade in Berlin gemacht wird und die Sie ja doppelt trifft als Bürger und als Bürgermeister? Vielleicht sagen Sie erstmal als Bürger? Was für einen Blick haben Sie auf die Regierung, von der man ja gehofft hatte, dass jetzt alles wieder gut wird nach dem vermeintlichen Zwischenphase der Ampelregierung? Da dachte man, ach ja, nun wird alles gut. Wie gucken Sie als Bürger da drauf?
Ich glaube, die Welt ist einfach nicht so einfach, wie man sich das gerne wünschen würde und vielleicht auch, oder auch nicht mehr so einfach, wie sie mal war. Insofern sind die Herausforderungen groß und ich glaube, jede Regierung in jedem Land hat da auch zu kämpfen, den richtigen Weg zu finden. Insofern hoffe ich, dass die richtigen Entscheidungen getroffen werden in Berlin. Einfach ist es nicht. Am Ende ist es für mich die Aufgabe, in Pinneberg dafür zu sorgen, dass wir mit den Rahmenbedingungen, die wir haben, auch eine lebenswerte Stadt für unsere Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stehen
können. Sind Sie denn mit den Rahmenbedingungen, so wie sie jetzt sind, einverstanden und zufrieden?
Das Problem, das wir als Kommunen gerade haben, ist, dass sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene viele gute Ideen, und das Gute meine ich gar nicht so ironisch, denn jede einzelne Idee, die da gemacht wird, die hat sicherlich auch ihre Berechtigung und ihre gute Idee. Aber diese guten Ideen, die dort geboren werden, die werden in der Regel durch die Kommunen umgesetzt und werden, das sage ich dann auch mal so, auf dem Rücken der Kommunen umgesetzt. Und wir sind dann diejenigen, die in der Regel die Kosten haben, also die Rechnung bezahlen. Man hört ja so gerne, wer die Musik bestellt, der bezahlt die Rechnung. Es ist halt zurzeit im Wesentlichen so, dass jemand die Musik bestellt und wir dann die Rechnung bezahlen. Und das können wir in den Kommunen einfach nicht mehr tragen. Und ich glaube, das ist auch jetzt endlich sehr, sehr deutlich auch in der Öffentlichkeit angekommen, dass gerade die kommunalen Haushalte, ob das die Kreise sind oder ob das die Städte sind, extrem überlastet sind und eigentlich nicht mehr leistungsfähig sind, sodass wir da dringend auch nochmal Veränderungen brauchen.
Jemand, der Ihnen nahe steht, zumindest räumlich, Wolfgang Kubicki, ne, also der aus Schleswig-Holstein kommt, in der Nähe, ist, glaube ich, Nord, wie heißt das, wo er wohnt, der kommt nicht, das ist nicht direkt, das ist ein Stadtteil von Kiel.
Strande. Kreis Rendsburg.
Genau, also sehen Sie, also bei Ihnen, Nachbar, der hat gerade nochmal betont, dass es in Deutschland kein Einnahmeproblem gibt, sondern allein ein Ausgabeproblem. Wir sagen, dass der Staat, die Kommunen, die Gemeinden, also alle zusammen, der Bund, einfach nicht mit Geld umgehen kann. Was sagen Sie denn dem?
Also ich glaube schon auch, dass genug Geld im Umlauf ist. Ich würde gegenhalten, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben Umsetzungsproblem. Und dann bin ich wieder bei dem, was ich gerade auch schon sagte. Jede einzelne Regelung, die wir haben, jede einzelne Idee, die entwickelt wurde, es strahlt ja immer darauf aus, dass wir sagen, wir wollen ein gerechtes Land sein, das gut organisiert ist und das alle wichtigen Aspekte mit berücksichtigt. Und je mehr wir dort regeln, desto mehr Bürokratie entsteht und desto aufwendiger werden die Prozesse. Und das weiß jeder und jede. Das wissen wir, dass die Erkenntnis ist da, aber die Umsetzung, wieder herauszukommen aus dieser Falle, zu sagen, wir müssen auch immer wieder mehr Eigenverantwortung warten, wir müssen aber gleichzeitig das Thema soziale Sicherung auch gut im Blick behalten, weil unser Sozialstaat natürlich auch ein Garant für Stabilität ist. Also da diesen Weg zu gehen und zu sagen, wir müssen aus der Bürokratiefalle raus, das fällt uns noch unheimlich schwer. Also kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Und ob ich da den Herrn Kubicki in einem beipflichten würde, glaube ich nicht. Aber im Kern ist da schon was Wahres dran.
Sie haben eben gesagt, es gibt viele gute Ideen. Das würden Sie der Bundespolitik gar nicht abspenstig machen. Ist das Problem, dass es zu viele Ideen gibt? Dass man sich da, wir haben jetzt viel über Priorisierung gesprochen, dass man sich nicht priorisiert und sagt, das sind jetzt die 10, 20 wichtigen Projekte, die wir angehen müssen und nicht 100 gleichzeitig?
Also das geht schon in die Richtung. Ne? Wir sind im Bereich soziale Absicherung, wir sind im Bereich Umweltschutz, wir sind im Bereich Technik und so weiter, sind wir sehr, sehr gut reguliert. Und sich zu überlegen, was davon ist am Ende wirklich noch nötig und was sind die Dinge, wo wir vielleicht auch einfacher und schneller werden können, das ist, glaube ich, die Herausforderung, vor der wir stehen. Und wenn man sich jede einzelne Regelung anguckt, wie gesagt, dann wird man möglicherweise zur Erkenntnis kommen, das ist schon gut durchdacht, aber in der Summe wird es dann einfach zu viel.
Ich rede auch gern in diesem Podcast und erstaune, ich bin gespannt, was Sie sagen, über die Frage, wie das Ansehen von Bürgermeister und Bürgermeistern ist. Und dann denkt man so, wenn man das so liest über die vergangenen Jahre, schwer. Und die werden angegriffen, die werden angefeindet, die werden bepöbelt. Bisher, in den bisherigen Gesprächen, haben das Ihre Kolleginnen und Kollegen mir nicht wiedergespiegelt. Wie ist es bei Ihnen? Also wie respektvoll wird dem Bürgermeister der Stadt Pinneberg gegenüber begegnet?
Also sehr offen, sehr freundlich, sehr wertschätzend. Ich bin auch immer gut im Dialog, beziehungsweise die Menschen kommen auch auf mich zu. Insofern bin ich auch froh, dass ich so etwas nicht erleben musste. Gleichwohl, wenn man an herausgehobener Stelle arbeitet und auch Entscheidungen treffen muss und vielleicht auch für Entscheidungen steht, mit denen man gar nicht direkt in Verbindung gebracht wird, kann es natürlich sein, dass die Menschen sich auf einen polarisieren und dann das an einem festmachen. Denn letztendlich ist man natürlich immer Mensch, aber man ist auch Amt und insofern kann das natürlich passieren. Ich bin froh, dass ich im Pinneberg sowas noch nicht erleben musste und möchte es auch nicht. Und deswegen versuche ich immer mit den Menschen sehr offen und direkt auch zu sprechen und das kommt auch ganz gut an.
Wie groß ist das Interesse an der Politik, die Sie machen? Auch das ist ein interessantes Thema, das uns auch als Journalisten natürlich umtreibt. Wir können ja jetzt seit ein paar Jahren immer schon sehen, was lesen die Leute eigentlich und was lesen sie eigentlich nicht. Und stellen da fest, dass sozusagen das Interesse an politischen Themen deutlich geringer ist, als wir es in der Vergangenheit gedacht haben. Und da reden wir nicht nur über Kommunalpolitik oder Lokalpolitik, aber auch, was stellen Sie da fest? Wie groß, wie viel wollen die Menschen eigentlich mitbestimmen? Wie viel wollen die Leute eigentlich wissen von dem, was sie tun?
Also je direkter die Betroffenheit,
desto
größer das Interesse. Wir haben eine Feuerwache, das interessiert natürlich, oder wir müssen eine Feuerwache bauen, das interessiert natürlich die Menschen, die in der Umgebung leben.
Wenn das Krankenhaus neu gebaut wird.
Das interessiert die Menschen und wir versuchen das aufzugreifen. Und Krankenhaus ist für mich da ein tolles Beispiel, weil da ist eine grüne Wiese. Alle wussten immer, das wird ein Gewerbegebiet und dann wurde entschieden, da kommt ein Krankenhaus hin und das hat die Menschen interessiert und wir haben gleich gesagt, wir machen Öffentlichkeitsveranstaltung, Anwohnerveranstaltung. Wir haben nur die Anwohner eingeladen und haben uns mit denen hingesetzt und gesagt, das ist jetzt die Idee, was sind eure Sorgen, was können wir berücksichtigen im Prozess. Da waren natürlich auch viele Menschen da und natürlich auch Menschen, die sich Sorgen und Gedanken gemacht haben. Aber dadurch, dass wir eben in dieser Offenheit miteinander gesprochen haben, waren immer noch nicht alle zufrieden, dass sie endlich dieses Krankenhaus bekommen. Aber ich glaube, wir konnten einiges an Sorgen nehmen und wir konnten wirklich vieles von dem, was uns rückgemeldet wurde, konnten wir im Planungsprozess berücksichtigen. Und das ist dann, ausgehend von der Frage, wie interessiert das die Leute, je näher sie dran sind, desto mehr interessiert sie und desto wichtiger ist es auch, dass wir als Verwaltung und auf Politik die Menschen auch mitnehmen und mit denen darüber sprechen, was erwartet wird oder was man noch machen kann.
Aber sonst ist auch der Anspruch, das fand ich interessant, da habe ich mal mit Olaf Scholz länger drüber gesprochen, der sagte, mein Anspruch als Kanzler ist doch, dass die Leute mir die Sachen geben und möglichst damit nichts mehr zu tun haben wollen. Ist das auch etwas, was Ihnen begegnet, dass viele Leute sagen, dafür habe ich dich gewählt, klär das und lass mich jetzt mit den Details in Ruhe.
Also es gibt Sonne und Sonne, immer sagen. Ich glaube, dass es das in der Tat gibt, aber das kann auch nicht unbedingt unser Verständnis in diesem Fall als Verwaltung sein, zu sagen, lad mir, wie sagt man so schön, den Affen auf die Schulter und ich mach's dann, denn die Leute wollen natürlich, dass eine Verwaltung, dass eine Politik die Dinge regelt, aber sie wollen gleichzeitig auch mitgenommen werden, denn sie wollen ja auch, dass die Dinge so geregelt werden, wie sie es wollen. Und wenn sie nicht so geregelt werden können, wie sie sich das vielleicht vorgestellt haben, dann wollen sie verstehen, warum das nicht funktioniert hat. Und das ist ein Anspruch, den wir in Pinneberg ganz stark inzwischen entwickelt haben, zu sagen, wir können nicht alles machen, wir können nicht alles so machen, wie ihr das wollt. Wir versuchen es und wenn es nicht funktioniert, wenn es Probleme gibt, dann sagen wir euch das auch. Und dann beschönigen wir auch nichts, sondern dann wollen wir transparent handeln und das kommt gut an.
Bevor wir jetzt gleich reinhören, was die Kollegen aus unserer Pinneberger Redaktion, wir haben ja tatsächlich eine eigene Redaktion in Pinneberg, unweit der Drostei in der Innenstadt, was die über Pinneberg, wie sie die versuchen, innerhalb von Pinneberg innerhalb von 2 Minuten zusammenzufassen, gar nicht so einfach. Eine Frage noch vorab, die Nähe zu Hamburg. Was bedeutet das? Wir haben ganz am Anfang gesprochen, was sozusagen dieses ambivalente Verhältnis, diese Nähe letztendlich, fühlt sich Pinneberg an von der Entfernung her? Pinneberg ist deutlich dichter an der Hamburger City dran als viele eigene Hamburger Stadtteile. Was bedeutet das, diese Nähe zu Hamburg?
Also ich sag mal, es ist Fluch und Segen zugleich. Mhm. Wir sind eine Stadt mit 45.000 Einwohnern, die auch eine eigene Identität als Stadt hat. Wir haben eine großartige Infrastruktur und wir haben eine ausgewogen besetzte Bevölkerung. Und wir haben die Nähe zu Hamburg, die wir genießen, weil wir nach Hamburg reinfahren können, kulturelle Angebote, wir können
shoppen. Muss man nochmal sagen, für die, die das nicht wissen, mit der S-Bahn. Ne?
Mit also der
die S-Bahn fährt die in Pinneberg los, zack, und dann ist man relativ schnell da.
Bummelig halbe Stunde und dann ist man da. Und
geht übrigens noch schneller mit der Regionalbahn, reden wir dann nur noch über ja, bis Dammtor sind noch, was sind das, 12
ja,
Minuten?
Ja, kommt ungefähr hin, ja. Also wenn die Bahn mal fährt.
Danke, ja.
Der musste sein.
Ja.
Wie gesagt, Fluch und Segen, die Menschen aus Pinneberg fahren natürlich auch gerne nach Hamburg, nutzen kulturelle Angebote, gehen nochmal shoppen. Gleichzeitig sind wir eine Stadt mit einer eigenen Identität, aber durch die Konkurrenz haben es natürlich die Geschäfte in der Innenstadt und manches kulturelle Angebot auch nicht so ganz einfach in der Stadt selber. Und da ringen wir dann darum, dass wir das alles bewahren. Ich glaube, das kriegen wir auch ganz ordentlich hin. Wir müssen es auch nicht vergleichen mit der Elbphilharmonie. Mhm. Wir kriegen jetzt unsere Ernst-Pasch-Halle, wo es dann auch ein Kulturzentrum geben wird. Und insofern arrangieren wir uns ganz gut und bewahren unsere Position als eigenständige
Stadt. Aber eigentlich, sag mal, wenn jetzt morgen einer kommen würde, wenn Hamburg und Schleswig-Holstein sich einigen würden und sagen, weißt du was, wir machen mal eine Grenze, ab Elmshorn ist Schleswig-Holstein und der Rest ist Hamburg, würde es auch passen, oder? Wenn Pinneberg zu Hamburg gehören würde?
Naja, das wäre sicherlich auch keine schlechte Idee, genau. Wenn Hamburg zu Schleswig-Holstein gehören würde.
Das ist ja meine Lieblingsidee, wenn Hamburg und Schleswig-Holstein das gleiche wären wie Bayern und München. Aber ich glaube, wir beide werden das nicht mehr erleben, wahrscheinlich nicht. Und jetzt hören wir uns mal an, wie die Kollegen in einer Minute 43 Pinneberg.
Hand aufs Herz. Wer an Pinneberg denkt, denkt oft an Hamburger Witze oder das PI-Kennzeichen am Rückspiegel. Fragt man die Pinneberger selbst, dann ergibt sich ein anderes Bild. Die meisten der 46.000 Menschen leben nämlich sehr gern hier. Auch Thomas Fürste ist ein Fan geworden. Er ist seit 2 Jahren Bürgermeister der Stadt und zog nach Pinneberg, um sein Wahlversprechen einzulösen. Ja, es gab Schlagzeilen. Seit 2023 sind das Bahnhofsviertel und Teile der Innenstadt von der Polizei als Gefahrengebiet eingestuft. Aber Pinneberg reagiert und hat kürzlich eine Innenstadtwache eröffnet. Hier arbeiten Polizei und kommunaler Ordnungsdienst Hand in Hand. Das ist landesweit einmalig. Zugegeben, in der Stadtkasse klafft ein 12-Millionen-Euro-Loch, aber Pinneberg investiert auch in Großprojekte. Die Ebel-Passage wird zur grünen Klimaoase und die alte Ernst-Pasch-Halle wird nicht abgerissen, sondern zum schicken Kulturzentrum kernsaniert. Das alte Kaufhaus Kunstmann wird bis 2026 zum Bildungshotspot. Wo früher Socken verkauft wurden, ziehen Musikschule und VHS ein. Und auf einer bisherigen Wiese entsteht bis 2034 das neue Superkrankenhaus der Regiokliniken. Und wer noch mehr Action braucht, bis 2032 kriegt die Feuerwehr an der Datumer Chaussee eine nagelneue Hauptwache. Also belächelt Pinneberg ruhig weiter, während die Pinneberger an der Stadt der Zukunft bauen.
Das war doch jetzt aber sehr, sehr positiv, oder müssen Sie... Klingt gut.
Das klingt großartig. Es war natürlich positiv, aber es war auch sehr realistisch. Denn genau das ist es, was wir in Pinneberg gerade voranbringen, unsere Stadt weiterzuentwickeln an unterschiedlichen Orten. Und das unter wirklich schwierigen Rahmenbedingungen. Die Kollegin hat es angesprochen. Wir haben ein 12 Millionen Defizit im Ergebnishaushalt für dieses Jahr. Mhm. Und ja, vielleicht.
Lass mal die Größenordnung. Wie groß ist der Haushalt?
132 Millionen.
Also das ist schon relevant, ja.
Das ist schon wirklich relevant und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass es uns jetzt im vergangenen Jahr das erste Mal gelungen ist. Das war der erste Haushalt, den der Stadtrat und ich gemeinsam aufgestellt haben. Es ist das erste Mal, dass es uns gelungen ist, im vergangenen Jahr einen positiven Haushalt zu gestalten. Wow. Und einen Haushalt vor allen Dingen zu gestalten, der am Ende des Jahres auch so gekommen ist, wie wir es am Anfang geplant haben.
Und was ist dann dieses Jahr anders?
Wir haben Einnahmeausfälle, zum Beispiel im Bereich der Gewerbesteuer, haben wir Einnahmeausfälle von 3,5 Millionen. Wir haben steigende Personalkosten, ich meine 2,9 Millionen. Das ist dann das Thema Inflation, Rückstellung. Also es gab einige Einflüsse, weniger Zuweisung vom Land, die dazu führen, dass wir in Summe dieses Geld weniger haben und auf der anderen Seite die Ausgabenseite steigt, Stichwort Inflation auch bei uns, sodass wir, obwohl wir alle Maßgaben des Landes übererfüllt haben. Es gibt sowas wie einen Haushaltserlass, der gibt den Kommunen Rahmen, was dürft ihr planen und so weiter. Wir haben alles übererfüllt und haben trotzdem dieses Defizit. Und ich sag mal, deswegen ist es dem Land auch leicht gefallen, uns im Januar schon die Haushaltsgenehmigung zu geben, weil sie wussten, wir können nichts anderes machen. Aber es zeigt eben auch das Drama auf, vor dem wir sind. Und auch darauf sind wir schon zu sprechen gekommen, dass die Situation der Kommunen ausgesprochen prekär ist. Und ich bin froh, dass das ganz offensichtlich in Berlin angekommen ist und man sich schon Gedanken darüber macht, wie man das lösen kann, auch wenn das Ergebnis noch aussteht.
Aber da ist ja das Interessante, hätte man das jetzt in so einem Unternehmen wie diesem hier und wir würden feststellen, wir laufen auf ein Minus von 12 Millionen, also auf Minus von 8%. Dann würden jetzt hier alle Hebel und alles in Bewegung gesetzt werden, um das runterzukriegen. Und zwar, was passiert dann natürlich? Man versucht sozusagen die Einnahmen zu steigern. Wenn das nicht geht, muss man an die Ausgaben machen. Was machen Sie? Weil das ist ja jetzt Ihre Hauptaufgabe wahrscheinlich, dieses Geld irgendwie zusammenzukriegen.
Wir sprechen von einem strukturellen Defizit. Das heißt, das ist ein Defizit, das entsteht, wenn wir auf der einen Seite Aufgaben haben, die Geldkosten und Einnahmen haben, es passt nicht zusammen. Und natürlich stellen wir uns dann die Fragen, wo können wir einsparen? Und dann gucke ich mir an, wie ist eigentlich mein Haushalt aufgestellt? Wie ist meine Aufgabenerledigung aufgestellt? Und wir haben sogenannte pflichtige Aufgaben. Das sind also die Dinge, die wir machen müssen, wo wir gar nicht von wegkommen. Und wir haben sogenannte freiwillige Aufgaben. Das ist so das, was eine Kommune macht, um besonders zu sein, um für ihre Bürgerinnen und Bürger besondere Dienstleistungen anzubieten. Und man sagt so einen dicken Daumen, 6% des Haushaltes soll eine Kommune für freiwillige Leistungen aufhaben, um die kommunale Selbstverwaltung, um die kommunale Entfaltung möglich zu machen. Lassen Sie mich das nochmal kurz sagen. 6% und wir geben bummelig 1,5% an freiwilligen Aufgaben aus. Okay. Das heißt, es gibt kaum mehr Konsolidierungspotenzial bei uns. Und insofern ist das, was wir immer wieder in Richtung Land adressieren und immer wieder in Richtung Bund adressieren. Ihr müsst zusehen, dass ihr die Kommunen, weil Pinneberg steht nicht gut da, aber im Vergleich zu anderen auch nicht schlechter. Ihr müsst was tun, damit die Kommunen handlungsfähig bleiben.
Das ist ja jetzt, damit das versteht, ich kenne das aus Hamburg, dass der Hamburger Finanzsenator immer sagt, wenn wir uns den Haushalt angucken, dann denkt ihr immer, mein Gott, das sind 13 Milliarden Euro. Und ich kann jetzt über 13 Milliarden Euro entscheiden. Die Wahrheit ist, der überwiegende große Teil, ich weiß gar nicht wie viel, 80-85%, ist gar nicht verhandelbar. Der steht schon fest, wofür du den ausgibst. Das ist das, was wir im Bundeshaushalt haben, dass du eine bestimmte Anzahl, ich weiß nicht wie viel jetzt, aber einen größeren Anteil hast du dafür, die hast du allein für Renten. Die sind einfach weg, ob du willst oder nicht, daran kannst du jetzt nichts ändern. Das ist das gleiche Problem bei Ihnen. Das heißt, von dem, was Sie, von diesen 120 Millionen?
132.
132 Millionen, davon ist schon am Anfang des Jahres eine große Summe festgelegt.
Ist festgelegt, gibt wenig Spielraum. Natürlich sind es Personalkosten, aber eben andere Dinge auch mehr. Und da hat der Finanzsenator, auch wenn er dann ja offensichtlich auf Landesebene unterwegs ist und nicht auf der städtischen, kommunalen Ebene, hat er natürlich recht. Der größte Teil des Geldes ist am Anfang des Jahres schon weg. Und wir sitzen dann da und versuchen das so zu planen, dass es realistisch ist, aber dass wir möglichst wirtschaftlich auch unterwegs sind. Und das ist die Herausforderung, die alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister.
Das heißt, wenn Sie sagen, wir möchten von diesem Defizit weg, dann müssten Sie theoretisch, was dann auch nicht geht, Leute entlassen, Schulen schließen, was auch immer. Also letztlich Kosten sparen.
Genau, das wäre vielleicht die Konsequenz, die ein Unternehmen ziehen würde. Ein Unternehmen würde Insolvenz anmelden in unserer Situation, aber das können wir und wollen wir natürlich auch nicht. Im Gegenteil, wir haben ja die pflichtigen Aufgaben und das ist der Punkt. Das ist das, was uns ja auffrisst, wo wir Aufgaben zugeordnet kriegen, die wir dann auch gerne machen, aber wir kriegen nicht das entsprechende Geld, um das dann auch entsprechend umzusetzen. Und deswegen ist es mir immer wieder wichtig zu sagen, wir haben 12 Millionen Defizit, aber wir haben uns bei der Aufstellung des Haushaltes mehr als an die Regeln gehalten und wir geben wenig Geld für freiwillige Leistungen aus und das ist ein klares Signal, dass wir ohne weitere Unterstützung dann auch in Zukunft nicht handlungsfähig sein werden.
Sie haben vorhin dann gesagt, als ich sagte, Mensch, man kann auch mit dem Regionalexpress fahren nach Hamburg, das geht dann vielleicht 12 Minuten, wenn er fährt. Wie sehr macht ihn das, und ich kann das sagen als jemand, der jeden Tag rein und raus fährt, fast jeden Tag. Und ich mache mir immer einen Spaß daraus, dass ich meine Frau immer dann anrufe, wenn die Bahn pünktlich ist. Also etwa einmal die Woche. Das ist schon viel. So, wie viel Sorge macht ihn das, dass die Infrastruktur so ist, wie sie ist? Der Pinneberger Bahnhof ist jetzt nicht bei Weitem nicht so schlimm wie der Elmshorner Bahnhof oder so, aber man sieht eben halt auch, dass eigentlich könnte der ganz anders sein, könnte der viel schöner sein, könnte das alles so sein, dass man das Gefühl hat, es funktioniert. Wie viel Sorge macht ihn das da offensichtlich in den Vergangenheit, davon können sie nichts, aber einfach viele, viele Jahre, Jahrzehnte nicht investiert worden ist und man jetzt sieht, wozu das führt.
Ja, Sie haben jetzt den Bahnhof angesprochen. Der Bahnhof ist ja tatsächlich keine kommunale Aufgabe, sondern ist die Aufgabe der Deutschen Bahn. Und er könnte viel, viel besser sein. Und Sie vergleichen ihn mit dem Elmshorner Bahnhof. Der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Bahnhöfen ist, dass unser Bahnhof halt eine Baustelle ist und das seit vielen, vielen Jahren. Ja. Und wir, oder die Bahn dann nicht zum Ergebnis kommt. Mhm. Und das kann ich auch verstehen, dass der ein oder andere in unserer Stadt langsam auch sagt, das ist auch nicht euer Ernst, dass das so lange dauert. Mhm. Wenn ich auf meine Stadt selber gucke, dann haben wir natürlich unsere Straßen, wir haben unsere Brücken, wir haben unsere Stromversorgung, für die Beleuchtung zum Beispiel. Und da stellen wir auch fest, dass in den vergangenen Jahren zu wenig investiert worden ist. Und das fällt uns zum Teil jetzt auf die Füße. Wenn ich jetzt auf die Straßenbeleuchtung schaue, da haben wir zum Teil sehr, sehr, sehr alte Leitungen und müssen nach und nach die sanieren. Und das ist eine Aufgabe. Natürlich wundern sich die Leute und beschweren sie sich auch, wenn mal ein Straßenzug die Laternen ausfallen und ärgern sich auch darüber, wenn die Reparatur nicht schnell geht. Aber mitunter ist es tatsächlich so, dass wir da Straßenzüge aufbütteln müssen, um die Leitung komplett zu erneuern. Ich bin froh, dass wir im Bereich Brücken, ich sag mal, ordentlich aufgestellt sind. Ich bin froh, dass unsere Straßen so auch in Ordnung sind. Und trotzdem haben wir da eine Menge Bedarf auch zu investieren. Und zwar in einer Art und Weise, dass wir für die nächsten Jahre wirklich gut ausgelastet sind.
Das ist ja aber das mit dem Bahnhof. Ich habe den Vergleich mit Elmshorn gemacht, weil Elmshorn ja immer heißt, dass der Bahnhof verlagert wird. Und ich glaube, seit ich denken kann, heißt es, der Bahnhof in Elmshorn wird verlagert. Und bei Ihnen ist es so mit der Baustelle, so erinnert mich so ein bisschen an den Elbtunnel, wo man denkt, wann war der Elbtunnel? Gab es rund um den Elbtunnel eigentlich keine Baustelle? Ich kann mich daran nicht erinnern. Wir haben das hat die Kollegin Anne Dewitz gesagt, mit diesem Gefahrengebiet rund um den Bahnhof und so. Und ich, wie gesagt, ich steige da manchmal aus, ich gehe da manchmal hin, ich habe mich noch nie irgendwie unsicher gefühlt. Ist das noch nötig, dass das ein Gefahrengebiet sein muss?
Ein Kontrollgebiet, und wir haben ja gerade, okay, das hatte die Kollegin Dewitz ja auch angesprochen, unsere Innenstadtwache eröffnet, wo der kommunale Ordnungsdienst gemeinsam mit der Polizei unterwegs ist. Und auch in dem Zusammenhang war mir, aber auch dem Kollegen, dem Revierleiter Patrick Melber Ibarek, nochmal wichtig zu sagen, Pinneberg ist eine sichere Stadt, und dass wir dort den Kontrollbereich haben, das hat sicherlich mit sowas wie Drogendelikten zu tun und so weiter. Aber es sind keine Delikte, die Menschen direkt, also es sind eher milieuspezifische Delikte, so will ich es mal sagen. Und insofern kann sich jeder sicher in Pinneberg bewegen. Wir sind froh, dass wir den Kontrollbereich haben, weil gerade bestimmte Dinge wie zum Beispiel, man kann dann ja anlasslos kontrollieren und dann kann man Messer oder sowas feststellen. Und es ist auch richtig, dass er dann auch verlängert wurde. Aber wenn ein Eindruck entsteht, dass in Pinneberg die Kriminalität eine andere sei als in anderen vergleichbaren Städten, dann stimmt es einfach nicht. Man kann sich also sicher und gefahrlos in Pinneberg bewegen.
Was man aber sagen muss natürlich, also je nachdem, welche Stadt man sich im Kreis Pinneberg anguckt, oft ist es gar nicht so weit weg von der Kriminalität in Hamburg. Aber das liegt natürlich auch an der Nähe zu Hamburg und an den Verbindungen nach Hamburg, die ja relativ häufig sind. Hamburg, gutes Stichwort. Viele Ihrer Kollegen erzählen natürlich und sind dann froh, dass viele Menschen, die feststellen, dass sie in Hamburg nicht wohnen können oder nicht ganz hier wohnen, aber sich das nicht leisten können, dann tatsächlich ins Umland ziehen und dann erstaunt feststellen, die Wege sind ja viel kürzer vielleicht und ich habe vielleicht nur 20%, 30% weniger Miete. Profitiert Pinneberg davon, und wollen Sie auch eines Tages oder hoffen Sie eines Tages, dass Sie oder Ihr Nachfolger Oberbürgermeister sein darf, weil Pinneberg dann über 50.000 Menschen hat, oder ist das unrealistisch?
Man wird es sehen, wie sich das entwickelt. Das war sicherlich nicht mein Ziel, hier Oberbürgermeister zu werden. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Wir müssen ja gucken, dass die Stadt sich vernünftig und seriös entwickelt. Und ich bin mir sicher, wir wachsen von Jahr zu Jahr, dass es irgendwann auch diese Größe erreichen wird. Aber letztendlich sind wir eine Stadt, die auf relativ wenig Fläche, 21 Quadratkilometer, jetzt schon 60% roundabout versiegelt hat. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, zu gucken, wir müssen uns vernünftig entwickeln, und wir wollen gerne Wohnraum für alle Gesellschaftsschichten anbieten, und gleichzeitig, je knapper Wohnraum wird, und gerade in diesen Zeiten ist alles, was neu gebaut wird, auch vergleichsweise teuer, immer noch deutlich billiger als also in Hamburg möglicherweise, aber wir wollen ja vor allen Dingen für die Menschen, die bei uns leben, schon leben und die bei uns geboren sind und so weiter, wollen wir auch gute und bezahlbare Mieten anbieten.
Pinneberg wird wieder im Bewusstsein der Menschen in Kiel und im Bewusstsein der Politiker in Schleswig-Holstein eine größere Rolle spielen Anfang nächsten Jahres, 2027. Dann beginnt so ein bisschen der Wahlkampf in Schleswig-Holstein, und man weiß, darüber freuen wir uns beim Abendblatt auch immer, dass das Interesse dann der schleswig-holsteinischen Politiker an der Abendblatt-Berichterstattung exorbitant wächst, weil tatsächlich die Wahlen immer im Hamburger Speckgürtel entschieden werden.
Wir sind nicht der Speckgürtel, wir sind der Hamburger Herzmuskel. Der
Herzmuskel, genau, also wo, was auch immer, im Hamburger Umfeld so entschieden werden. Was erhoffen Sie sich von den Wahlen? Gibt es da Hoffnung, dass dann auch der Blick auf Pinneberg von Landesebene aus noch ein anderer wird, oder gibt es da gar keine Beschwerden an Ihrer Stelle?
Also wir würden uns manchmal tatsächlich mehr Aufmerksamkeit von Kiel wünschen. Nun wäre es auch Jammern auf hohem Niveau vielleicht. Und vor Landtagswahlen ist es immer interessant zu sehen, wie sich das entwickelt. Unser Hauptthema, das hatte ich ja schon gesagt, das ist das Thema Kommunalfinanzen, auskömmliche Ausstattung der Kommunen mit Geld. Und wenn wir dann noch bei Themen wie der S-Bahn-Anbindung nach Hamburg, da hatten wir letztes Jahr einen Rückschlag einstecken müssen, weil die Taktung der S3 nochmal zurückgenommen wurde. Jetzt gibt es leise Signale, dass sie vielleicht wieder auf den bisherigen 10-Minuten-Takt hochgefahren wird. Wenn das eine Rolle spielen sollte im Wahlkampf, dann freuen wir uns, wenn das umgesetzt wird. Wir freuen uns, wenn das Thema Städtebauförderung wieder durchs Land stärker in den Blick genommen wird. Und dann gibt es vielleicht 2, 3 Themen, wo wir uns hoffen, dass das dann in die Wahlprogramme Eingang findet und dann aber auch umgesetzt wird, wenn es dann soweit ist.
Ihr eigener Kontakt zur schleswig-holsteinischen Landesregierung, wie würden Sie den beschreiben? Weil natürlich, Sie haben den Weg über die Partei, der ist ihr versperrt.
Der Weg über die Partei ist versperrt, aber wir sind zum Beispiel im Justizministerium gut ins Gespräch gekommen, weil wir das Thema Amtsgericht in Pinneberg haben. Der Wirtschaftsminister ist mit uns im Gespräch und auch im Innenministerium haben wir offenes Ohr. Insofern, glaube ich, können wir schon ganz gut arbeiten und dann ist es mein persönlicher Kontakt, aber es ist natürlich auch der Kontakt über die Ortspolitik ins Land. Also ich glaube, das ist schon ganz in Ordnung.
Und da sind ja einige bekannte Namen auch auf Landesebene, so Christian von Böttcher vielleicht nicht, aber einige bekannte Gesichter in Pinneberg, auch der Parteien, die dann den Kontakt entsprechend haben. Ne?
Genau, also Frau Prien ist ja jetzt nach Berlin abgewandert, das ist der Punkt, aber wir haben natürlich mit Ralf Stegner auch jemanden da, der national und international bekannt ist und auch die CDU hat da Landtagsabgeordnete, die sehr interessiert sind, engagiert sind. Daniel Köbel ist jetzt in den Bundestag gewählt worden, also es gibt da schon ganz gute Verbindungen.
Was ich immer alle frage in diesem Podcast, alle Bürgermeister und Bürger, also so, wo wir langsam zum Ende kommen, wenn Sie müssten, nicht wollen, sondern Sie müssten mit einem der Kollegen aus dem Hamburger Umkreis tauschen. Einige sagen, ich will nicht tauschen, meinetwegen auch nur für eine Woche, aber Sie müssten mit einem tauschen. Mit wem würden Sie gerne mal tauschen? Also Sie können auch mit Peter Tschentscher tauschen übrigens, ne? Aber es muss halt ein Bürgermeister sein. Möchten Sie gar nicht, ne?
Ja, aber was soll ich darauf antworten? Das verfolgt mich ja die nächsten 6 Jahre.
Nein.
Oder 3 Jahre, wenn ich das jetzt sage.
Nein, aber wenn Sie mit, also Sie können ja auch was machen, aber wir müssen nur mit einen Tag tauschen.
In der Rolle Bürgermeister.
In der Rolle Bürgermeister.
Da fragen Sie mich jetzt was. Also ich bin ja so glücklich im Pinneberg. Ich weiß jetzt
nicht. Da frage ich Sie was anderes. Ich sehe schon, Sie wollen darauf nicht antworten. Wie wichtig ist es für Pinneberg, Kreisstadt zu sein, wobei diese Stadt ja nicht die größte ist im Landkreis?
Es ist nicht die größte, es ist übrigens kein Landkreis, sondern ein Kreis. Das Format Landkreis haben wir nicht in Schleswig-Holstein. Genau. Aber wie wichtig ist das? Wir sind der Namensgeber unseres Kreises und natürlich schöpfen wir auch Identität aus diesem Titel und freuen uns, dass wir diese Rolle auch spielen dürfen.
Okay. Ja. Und das ist, wir haben vorhin über das Verhältnis Hamburg-Pinneberg gesprochen. Wie ist das Verhältnis Pinneberg-Elmshorn?
Ich hatte ja wieder gesagt Köln-Düsseldorf. Möglicherweise ist es ein ähnliches.
Ja.
Also schon auch freundschaftlich, auch auf Ebene der Bürgermeister.
Aber auch super. Ja, aber konkurrenzmäßig. Zum Beispiel hat man es beim Krankenhaus gesehen. Ne? Da ging es ja darum, entweder Elmshorn oder Pinneberg.
Mitbewerber und dann hat sich am Ende jemand durchgesetzt und dann ist es so. Und am Ende, glaube ich, wollen wir alle das Beste für unseren Kreis und auch für unser Bundesland. Und da ziehen wir dann auch an einem Strang. Und ab und zu mal darf es ja auch scherzhaft miteinander zur Sache gehen.
Was Sie haben, das um noch was Nettes, was Positives zu Ende zu sagen, ist, was ja im Kreis Pinneberg gerade so Elmshorn, gerade so Richtung Elmshorn und drumherum gar nicht so einfach ist, wenn man gut essen gehen will. Und da müssen wir noch eine Empfehlung aussprechen. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt dieselbe haben wie ich, aber ich muss noch mal für alle Hamburger, die sagen, ich möchte mal echt richtig mal was anderes, vielleicht mal kurz rausfahren, so wie früher, da muss ich sagen, das Cap Polonio ist da. Also das ist nicht Pinneberg, wie man sich Pinneberg vorstellt. Ne? Das ist schon sehr, sehr gehobene, sehr, sehr gute Küche. Oder ist mein Lieblingsrestaurant in der Stadt Pinneberg, Ihres auch?
Ja, schön, dass Sie das sagen. Und unter anderem Tim Melzer hat da ja seine Karriere angefangen. Insofern ist das ein Name, der mir sofort einfallen würde. Aber wir haben auch viele andere gute Restaurants, auch sehr gute Restaurants, auch besondere Restaurants. Insofern lohnt es sich genauso wie zur Jahrhundertwende oder der vorletzten Jahrhundertwende für Hamburger auch mal nach Pinneberg zu kommen und unsere Stadt zu besuchen.
Das ist ein schönes Schlusswort, lieber Förster. Ich danke Ihnen recht herzlich für den Besuch. Vielen Dank.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ein Podcast von Funke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.